Computer, Musik, Musik, Computer.
Ein elektronisches Magazin von Wolfgang Leier. Ich hörte im Traum die Entstehung eines Klanges. Tangerine Dream. Das Porträt einer Band der Berliner Schule von Mario Schönwälder und Wolfgang Leier. Teil 2. Sommer 1972. Das letzte Konzert mit herkömmlichen Instrumenten beim Ossiacher Festival gehört der Vergangenheit an. Tangerine Dream bekommt den ersten Fernsehauftrag und spielt beim WDR die Musik zu dem Fernsehfilm Vampira von Henry Moore ein. Der Streifen flimmert im November relativ erfolglos über die Mattscheibe. Im selben Monat, genau am 25.11.1972, gibt TD das erste Konzert mit fast ausschließlich elektronischen Instrumenten. Es findet im Sendesaal des WDR in Köln statt und dauert circa 50 Minuten. Leider hat uns der WDR seinen Mitschnitt nicht zur Verfügung stellen können. Schade. Im Dezember geht Tangerine Dream ein letztes Mal fürs Ohr-Label von Rolf Ulrich Kaiser ins Studio, um das Album Atem einzuspielen. 2 Monate nehmen die Aufnahmen in Anspruch. Zum ersten Mal sind die 3 TDs, Edgar Fröse, Christoph Franke und Peter Baumann, unter sich. Sie benutzen 2 VCS3-Synthesizer, ein Mellotron, eine Orgel, Piano, Gitarre und Schlagzeug. Dazu Gesang. Wahn nennt sich ein experimentelles Stück für Stimme und Schlagzeug aus dieser LP und wahnsinnig klingt es noch immer, selbst 12 Jahre später.
Thank you.
das Stück Wahn aus der LP Atem. 12 Jahre alt? Nein, 12 Jahre jung ist die Musik. 12 Jahre später die Frage an Edgar Fröse und Christoph Franke. Habt ihr in diesen 12 Jahren nie das Bedürfnis gehabt, Schluss zu machen, eure Zusammenarbeit zu beenden?
Das ist ja unsinnig insofern, als man sich vorstellen muss. Das ist eine ganz, ganz banale Bemerkung. Ich glaube, jede Ehe wird zum Beispiel erst richtig interessant, so nach dem 15. Jahr. Weil dann die ganzen Egoismen, die ganzen Taschenspielertricks und all das, was der Mensch nun mal leider immer glaubt, im Busch haben zu müssen, mit dem er den anderen denn immer noch überrascht, das ist dann alles gespielt, das ist alles gelaufen. Und dann steht einfach der Mensch da, in seiner ganzen Hässlichkeit, in seiner ganzen Dämlichkeit, in seiner Unbedarftheit, aber auch in seiner Schönheit. Und damit meine ich jetzt meistens eine Form von geistiger Schönheit. Ja, die dann auf einmal herauskommt, wenn die Verkrampfung irgendwann weg ist. Und ich meine, das, was für so eine Ehe gilt, gilt letztlich auch für jede fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb von Menschen, die jetzt sicher nichts Privates teilen. Und Christoph und ich sind zum Beispiel Leute, die jetzt nicht unbedingt sich sonntagnachmittags treffen und nun zusammen segeln gehen würden. Sind wir einfach nicht. Weil wir haben zum Teil auch sehr unterschiedlich private Interessen und Dinge, die wir halt auch gern alleine durchziehen. Aber was die Arbeit angeht, glaube ich, solange Möglichkeiten da sind, sich gegenseitig zu befruchten und solange die Arbeitsteilung, und das ist auch sehr wichtig, so geartet ist, dass man sagt, man kann sich, wenn es mal hart kommt, beim anderen anlehnen und fällt nicht um. Denn ist das immer wert, zusammenzuarbeiten.
Ich finde den Vergleich mit der Ehe sehr schön. Ich bedauere es nur, dass es sehr wenige unter den Zuhörern gibt, die den Vergleich nachvollziehen können. Denn welche Ehe dauert heute schon 15 Jahre?
Leider. Man würde Erstaunliches feststellen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bin 15 Jahre verheiratet. Und die ersten 7 Jahre sind bezaubernd. Dann kommen die furchtbaren Jahre, ne, wo man einfach denkt, jetzt hat man das große Erlebnis total verpennt und dann merkt man einfach, es gibt einfach nichts zu verlieren. Und es ist einfach wert, auch zu kämpfen. Ne? Ich meine, Menschen sind Individuen, wirklich. Und wie ich vorhin schon sagte, besser ein gutes Individuum zu sein und sich zu allen Schwächen zu bekennen, als permanent den Egoisten raushängen zu lassen, der den anderen im Grunde tagtäglich tötet. Auch wenn nicht physisch, aber doch seelisch tötet.
Die Probe, die läuft eigentlich auch schon eine ganze Weile. Und damit meine ich auch nicht nur Edgar, sondern auch natürlich Johannes, weil wir eben mehr tun als vielleicht normaler Arbeiter, der nach 3 Stunden zwar auch noch was um die Ohren hat, aber sich dann noch von Fernseher knallen kann oder halt segeln gehen kann. Und bei uns ist eben die Strapazierphase insofern erreicht, dass wir immer noch unabhängig von der Industrie versuchen, selbst unseren Organisationskram zu machen und dabei eben noch mehr als 8 Stunden täglich Musik zu produzieren. Das ist schon eine gewisse Prüfung, ob man das auf die Dauer schafft und sicherlich auf die Dauer auch nicht so weitermacht.
Ich wollte auch gerade euer Adoptivkind, den Johannes, der sehr spät in die Ehe kam, fragen, wie er sich bei den Eltern fühlt.
Ja, wir haben gerade von der Fürsorge den Bescheid gekriegt, wir durften adoptieren.
Also 1990, wenn das Projekt TD zu Ende geht, so wie vorgesehen, dann gibt's in der Schwäbischen Straße wahrscheinlich eine Eheberatungsstelle, die ich heute schon empfehlen kann.
Also ich finde das toll, wenn man das wirklich erreichen würde, dass man in 20 Jahren einen derartigen Output an Erarbeitetem hat, so dass der Hörer auch an verschiedenen Zeitpunkten einsteigen kann und dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch sagt, okay, wir beschließen jetzt einfach diese Gemeinschaft in aller Freundschaft möglichst und dann in einer intelligenten Weise aufzukündigen, als dass man dann sagt, naja, die Erfolge sind gerade so groß, jetzt noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr, bis dann einfach der Leerlauf einsetzt, weil man sich dann an diese Dinge nicht mehr gebunden glaubt und dann einfach nur noch Schwachsinn produziert. Also wir würden gerne auf der Höhe unserer Möglichkeiten Schluss machen. Thank you.
Die Quadrophonie als neuester Schrei poststereophoner Entwicklung feierte gerade fröhliche Urstände. So ist auch dieses letzte Album von Tangerine Dream auf dem Ohr-Label Quadrophon eingespielt worden, die LP Atem. TD löste sich von Rolf Ulrich Kaiser. Dies ging wie bei anderen Gruppen auch nicht ohne Krach, nicht ohne Rechtsanwälte. So blieb nur der Weg über eine Klage, um aus dem Vertrag herauszukommen. Bevor man ging, gab TD allerdings noch ein viel beachtetes Konzert in Paris, veranstaltet von einer französischen Zeitschrift. Mit von der Partie unter anderem Klaus Schulze, Kraftwerk, Ashra Tempel, Guru Guru und so weiter. Ein Königreich für den Mitschnitt dieses Konzerts. Nicht nur in Frankreich, sondern auch im übrigen Europa wurde man aufmerksam auf diese neuen Klänge aus Good Old Germany. Während Klaus Schulze in der Folgezeit die Franzosen und Belgier für sich einnehmen konnte, feierte Tangerine Dream in England große Erfolge, wo das Trio durch den DJ John Peel populär gemacht wurde. Er spielte das Album Atem Tag ein, Tag aus und kürte es schließlich zur LP des Jahres. So nimmt es nicht weiter Wunder, dass die zweite Plattenfirma von TD das englische Label Virgin sein sollte und das für die kommenden 12 Jahre. Das noch junge Unternehmen hatte gerade seinen ersten Riesenerfolg mit Mike Oldfields Tubular Bells hinter sich, als es die Berliner Band unter Vertrag nahm. Noch im Dezember 73 ging TD nach England ins Studio und nahm ihre vielleicht beste LP auf, eine der besten Synthesizer-Einspielungen überhaupt, das Album Phaedra. Dabei kam zum ersten Mal der eigene Moog-Synthesizer zum Einsatz. Zum ersten Mal in einem englischen Studio, im Londoner Manners Studio. Zum ersten Mal mit eigenem Moog-Synthi, zum ersten Mal auch mit analogen Sequenzer und zum ersten Mal bei dem jungen, dynamischen englischen Label Virgin. Das war im Dezember 1973.
Warum habt ihr nach über 10 Jahren bei Virgin nun zu Jive Records oder Jive Electro gewechselt?
Das waren genau 11 Jahre, ne? Und wir mussten einsehen, dass die Ausgangsposition, deretwegen wir eigentlich bei Virgin 73 unterschrieben, aus Deutschland wegging, dass die heute nicht mehr gegeben sind. Und das hat ganz einfache Gründe. Wir unterschrieben bei einer Firma, deren Hauptanliegen war, Musik zu produzieren und die weltweit zu vertreiben. Und das ging ja auch ein paar Jahre ganz gut. Und auch im Nachhinein müssen wir sagen, dass die Firma uns sehr lange Zeit gut unterstützt hat. Und uns auch recht gut geholfen hat auf dem Weg. Nur dann kam einfach viel, viel Geld in diese Firma rein. Die haben weltweit also Wahnsinnsumsätze gemacht, vor allen Dingen damals mit ihren sehr zweifelhaften Aktionen der Sex Pistols und dieser ganzen Punk-Geschichte, die ja von Virgin mit initiiert wurde. Und dann natürlich nicht zu vergessen der große Knaller Oldfield und Boy George und Culture Club und diese Sachen. Ne? Und da war auf einmal so viel Geld da, die mussten das natürlich reinvestieren, um nicht dem Fiskus wirklich 86% in Rachen zu schmeißen. Wer will das schon? Also mit anderen Worten, die Firma wurde ein Konsortium, eine Holding aus 100 anderen Firmen, SAP-Firmen. Und was dazu führte, dass das Betriebsmanagement eigentlich immer das gleiche blieb. Ja, aber die Verantwortlichkeit jetzt geteilt war durch 80 verschiedene Kanäle. Die Möglichkeit, überhaupt noch mit Leuten direkt zu reden, überhaupt noch die Anliegen wirklich vor Ort vorzubringen und dann auch eine definitive Antwort zu bekommen, das war einfach nicht mehr da. Ne? Die Prozesse wurden zum Schluss derart verzögert. Ich will ja ein Beispiel nennen, dass eine Vertragsverhandlung, die eigentlich noch geplant war für eine Weiterführung, dass sie sich über ein Dreivierteljahr hinzog. Ne? Immer nur hin und her und Briefwechsel und Telexe und man kam zu keinem Ergebnis, weil einer gerade in San Francisco war, der andere war gerade in Tokio, dann kam er für einen Tag nach London, wir rüber nach London, zack, 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 schnell, schnell, der geht nicht, na, vielleicht können wir uns in New York sehen, der ist gerade in New York und ich meine, so kann man keine Verhandlungen führen und da wir nun das ganze Geschäft selber machen, wir ohne Management arbeiten, nur eben mit 3-4 Anwälten unsere Sachen erledigen, mussten wir da immer mit drin hängen. Ne? Und wäre das so weitergegangen, wir hätten einfach keine Musik mehr machen können. Also haben wir uns entschlossen, zu Leuten zu gehen, die ein kleineres Label haben, aber wohl wirkliche Ansprechpartner haben. Das ist einfach ganz offen der Grund gewesen.
Fedra, 1974 veröffentlicht, im April immerhin auf Platz 9 der Melody Maker LP Charts notiert, also in den Top 10. Das war neu in England. Keine deutsche LP hatte sich zuvor so gut verkauft wie die von TD. Nur die Deutschen selbst machten dem berühmten Sprichwort vom Propheten, der im eigenen Lande nichts gilt, alle Ehre. Die guten britischen Chartnotierungen sorgten dafür, dass Tangerine Dream am 16. Juni 1972 im Londoner Victoria Palace das erste Konzert auf englischem Boden geben konnte. Der Erfolg war groß. Mit derselben Begeisterung wurde im Sommer 1974 das erste Soloalbum von Edgar Fröse aufgenommen. Es trug den Titel Aqua und brachte zum ersten Mal den an der Berliner TU entwickelten Kunstkopf zum Einsatz. Thank you.
am meisten Solo-Alben jetzt außerhalb des CD-Konzepts hat Edgar gemacht. Edgar, kann man deine Solo-Alben trotzdem in das Gesamtkonzept von Tangerine Dream stellen oder sind die völlig außerhalb zu sehen?
Ja, sie sind nicht, sind insofern nicht außerhalb, als ich ein Drittel in dieser Gruppe bin und sicher die Arbeit, die in die Gruppe zu einem Drittel einfließt und dort hörbar ist, dann in 100%, sagen wir mal, in meinen eigenen Arbeiten zur Wirkung kommt. Aber es ist so mehr so eine ganz angenehme Ventilfunktion, einfach dort, ohne jetzt die Kompromisse, die in der Gruppe ja sicher gemacht werden müssen, das geht gar nicht anders, ohne die Kompromisse machen zu müssen, einfach sich etwas von der Seele zu spielen, was auch nicht unbedingt jetzt 100.000 oder 500.000 Stück verkaufen muss, sondern einfach im, sagen wir es ruhig, im Fahrwasser der allgemeinen Arbeit liegt und auch dort fließt, und das reicht eigentlich.
Warum gibt es von Christoph heute immer noch kein Soloalbum?
Ja, das ist ganz einfach, weil ich mir zunächst so viel Zeit nahm und dann so viel Zeit in Anspruch nahm, was dann durch die willkommenen Filmaufträge gründlichst wieder genommen wurde. Und es besteht bestimmt nochmal die Gelegenheit, in der wir unsere Aktivitäten etwas zurückstellen, weil man kann auch nicht das ganze Jahr Filmmusik machen, dass da wieder ein neues Projekt entsteht. Aber im Moment ist da nichts abzusehen.
Johannes, wie ist das bei dir?
Ich schließe mich da vollkommen Christoph an. Also, das Problem ist einfach, dass die Zeit nicht da ist. Und wenn ich jetzt für mich persönlich sprechen kann, es hat auch gar keinen Wert, nun 50% vielleicht von dem, was ich noch in mir habe, was vielleicht nicht unbedingt in der Konstitution TD klingen könnte, rauszubringen. Wenn, dann brauche ich schon Zeit, um mich selber zu gehen und nachzuforschen, was da vielleicht hundertprozentig da ist, mit dem, was ich auch sagen möchte und auch was zu sagen habe. Wenn es TD ist, was ich zu sagen habe, dann hat es gar keinen Sinn, auch ein Solo-Projekt zu starten. Aber ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit sein wird.
Dies zuletzt gespielte Stück gehört zu einer Theatermusik, die Tangerine Dream im August 1974 zu der klassischen Tragödie Ödipus Tyrannus von Sophokles eingespielt hat. Das Stück wurde noch im selben Monat uraufgeführt und blieb 3 Monate auf dem Spielplan, auch wenn man zu der Einsicht gelangte, dass klassisches Theater und elektronische Musik vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Noch etwas passte nicht zusammen, TD und das deutsche Publikum, von Berlin einmal abgesehen. Hier gab TD eines der beiden letzten Konzerte auf heimischem Boden beim Meta-Musikfestival am 13. Oktober 1974 in der Nationalgalerie. Zur Aufführung gelangte das eigens hierfür komponierte Stück Conversation. Doch verlassen wir Deutschland, denn der englische Markt war lukrativer. Am 26. Oktober 1974 startet Tangerine Dream die erste England-Tournee, die 20 Termine umfasst und erst am 4. Dezember endet. Das englische Publikum ist begeistert. TD bringt erstmals einen Videosynthesizer zum Einsatz, der die Musik auf einer großen Leinwand optisch umsetzt, visualisiert. Danach geht's nach Frankreich. Das letzte Konzert fürs Jahr 1974 findet am 13.12. in der Kathedrale von Reims statt. In dem altehrwürdigen Gebäude, das für maximal 2000 Zuhörer gedacht ist, drängen sich rund 5000 Menschen. Der Auftritt hat trotz großem Erfolg ein böses Nachspiel. Die gläubigen Einwohner von Reims fordern eine Säuberung ihres Gotteshauses, wenden sich gar an den Papst in Rom. Was war geschehen? Nun, einige Leute hatten zu der Musik von TD Joints geraucht, andere fanden die Toiletten nicht und funktionierten die gotischen Säulen zu Bäumen um, und wieder andere kauerten eng aneinander gepresst und eingehüllt in Decken wegen der Kälte am Boden. Am nächsten Morgen war in den Zeitungen zu lesen: Sex und Rauschgiftorgien in der Kathedrale.
Thank you.
Musik aus dem Album Rubicon, das im Januar 1975 wieder im Londoner Manor Studio eingespielt wurde. Es war der sechste der Gruppe und zum Einsatz kamen zum ersten Mal ein Double Moog Synthesizer und ein Arp 2600. Die Meinung der Presse war geteilt, dennoch stieg es wieder in die Top 10 der britischen Charts. Danach verließ Peter Baumann kurzfristig die Gruppe. Für ihn kam Michael Micky Hönig dazu, 1952 in Hamburg geboren. Hönig hatte zuvor bei Agitation Free und danach kurz bei Klaus Schulze mitgespielt, bevor er nun mit TD auf eine 10-Konzerte-Tournee durch Australien und Neuseeland ging. Start am 16.03.1975 in Melbourne. Als das Trio zurückkam, hatte es seine erste goldene Schallplatte im Gepäck, der bald weitere in England und Frankreich folgen sollten. Am 2. April 1975 war es dann soweit, dass die Londoner Royal Albert Hall zum ersten Mal ihre Pforten einer deutschen Band öffnete. Unter dem Motto Dream Tangerine Dream gab TD 2 Konzerte. 6000 Zuhörer lauschten den elektronischen Klängen, die Presse war voll des Lobes, langsam aber sicher wurde man auch in Deutschland auf den Bestselling-Export aufmerksam. Eines der wenigen Konzerte hier im April 1975 in der Münchner St. Benno Chöre war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Zumindest ein Geheimtipp war Tangerine Dream damit geworden. Im Juni, Juli 75 spielte Edgar Fröse sein zweites Soloalbum ein, die LP Y in Malaysian Pale. Zur Verarbeitung gelangten unüberhörbar Eindrücke einer Asienreise, deren Realisation sich sehr weit vom TD-Konzept entfernte.
Thank you.
Wir schreiben den Spätsommer 1975. Im August und September gibt Tangerine Dream Konzerte in Frankreich, unter anderem im römischen Amphitheater von Orange. Michael Hönig verlässt die Gruppe wieder und Peter Baumann kehrt zurück. Am 4. Oktober findet das erste Konzert der zweiten England-Tournee statt. Und zwar in der Kathedrale von Coventry.
Wie wir es eigentlich immer getan haben, wir haben die wirklichen Gründe vom Entstehen der Gruppe bis über solche Ereignisse, wie du sie eben erwähnst, bis zu dem Spielen in Reims zum Beispiel, in anderen Kathedralen, die wirklichen Gründe haben wir eigentlich nie so genannt. Und ist vielleicht auch nicht so wichtig, so tief einzusteigen in jetzt hier metaphysische Spekulation. Was Coventry betrifft, ging das schon in die Richtung, sowohl wir auch einige andere Orte besucht haben, wo wir einfach meinen, nicht, dass der Deutsche etwas gut zu machen hätte, sondern weil einfach so viel Negativpotenzial dort anwesend ist. Ja, eine unglaublich schwere, langsame Schwingung in diesen Orten. Und die ist da, weil ja auch die Menschen, die später dann, als dieses Haus wieder aufgebaut wurde, dorthin gingen, die ja auch noch diese Assoziation zu den Deutschen, zu dem, was dort passierte, hatten. Genauso, wenn du ein sensibler, sensitiv empfindender Mensch bist und gehst jetzt nach Auschwitz oder nach Dachau, was dir da passieren kann, ist zum Teil so ungeheuerlich, da musst du also absolut abgebrüht sein. Und damit meine ich jetzt nicht den visuellen Faktor oder den Fantasiefaktor, da war mal das oder das, sondern du spürst das, das geht einfach durch dich durch, weil diese Schwere der Ereignisse einfach da ist und die wird immer da sein. Und wenn man mittels einer nennen wir das jetzt mal ruhig einer Gegenschwingung, wie sie in der Musik ist, die ja sehr schnell sein kann, sehr auf einer geistigen Potenz liegt, die einfach Dinge auflösen kann, die Dinge wieder neutralisieren kann. Wenn man mit diesen Dingen arbeitet, dann kann man an solchen Orten was Positives bewirken. Und das ist eigentlich, jetzt mal ganz konkret gesagt, der Anlass, warum wir viele Dinge tun an vielen Orten, ohne groß darüber zu reden, ohne großes Spektakel, ohne politische Pseudo-Ambition, sondern einfach wirklich arbeiten. Ich meine, wir sind, um das ganz klar zu sagen, wir sind Arbeiter. Wir sind richtige, normale Arbeiter mit der Musik.
Dieses Konzert der Gruppe Tangerine Dream in Coventry wurde von Tony Palmer im Film festgehalten und fast auf den Tag genau ein Jahr später im Fernsehen der BBC gezeigt. Der Film war im Studio mit zahlreichen optischen Tricks und Effekten versehen worden. Wer ihn gesehen hat, der wird auch die LP Ricochet mit einem Ausschnitt aus diesem Konzert in der Kathedrale von Coventry nicht mehr vergessen. Das Material für die Live-LP Ricochet wurde übrigens in achttägiger Arbeit aus 40 Stunden Live-Material ausgewählt, welches während der England- und der vorausgegangenen Frankreich-Tournee aufgezeichnet worden war. Und 4 Wochen später stand die Platte bereits in den Läden.
Ich hörte im Traum die Entstehung eines Klanges. Tangerine Dream. Das Porträt einer Band der Berliner Schule von Mario Schönwälder und Wolfgang Leier. Dies war der zweite Teil unserer vierteiligen Serie. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit um 19:05 Uhr auf SFB 2 mit der dritten Folge.